Einkaufssache, der Podcast von Beschaffung aktuell mit Alexander Gölz und Yannick Schwab.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Mein Name ist Alexander Gölz, ich bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell. Gemeinsam mit meinem Kollegen Yannick Schwab moderiere ich unseren Podcast. Hallo Yannick.
Hi Alex. Ja, wir nehmen uns heute einen Bereich vor, der es absolut wert ist, einmal genau unter die Lupe genommen zu werden. Weiterbildung und Skillset im Einkauf. Zu Gast haben wir hierfür jemanden, der das Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven kennt. Michael Neumann ist Bereichsleiter für Procurement and Strategic Sourcing bei Deloitte Deutschland und gleichzeitig Gründer der Weiterbildungsplattform PEXA. Hallo Michael, es freut uns sehr, dich heute bei Einkaufssache begrüßen zu dürfen.
Hallo Yannick, hallo Alex, ich freue mich auch.
Auch von mir. Herzlich willkommen, Michael. Ja, schön, dass du dabei bist.
Sehr gerne.
Bevor wir jetzt thematisch einsteigen, legen wir los mit unseren Quickfire-Fragen. Ja, Michael, deine Leidenschaft ist ja das Segeln. Und wie wir im Vorfeld erfahren haben, planst du in diesem Jahr eine Atlantiküberquerung. Was macht dir denn dabei mehr Respekt? Ein Sturm auf See oder völlige Flaute?
Also in erster Linie wirklich völlige Flaute, weil einfach die Betriebsstoffe einfach nicht ausreichen, um eine Atlantiküberseegelung rein mit dem Motor zu machen. Aber ich habe natürlich Respekt vor dem Meer. Und das ist auch gut so, Respekt vor dem Meer zu haben. Sturm ist genauso schlecht wie Flaute. Eine kleine Korrektur darf ich mitgeben. Ich bin dabei, es zu planen, aber die Durchführung wird erst in 2 Jahren sein. Und das Besondere daran ist, es soll auf eigenem Kiel stattfinden.
Ah, okay. Ja, danke für die Korrektur. Gut.
Gerne. Ja.
Gut, dann bleiben wir direkt beim Thema. Du bist für mehrere Wochen auf einem Segelturn. Welche für das Segeln absolut irrelevanten Gegenstand darf nicht fehlen?
Das ist ganz klar meine Katze Juri, die kein Segelfan ist, aber die mich einfach begleiten muss. Aber sie ist für Segeln einfach irrelevant, aber für mich sehr wichtig.
Das ist ach toll.
Ja, jemanden hätte ich auch gern dabei.
Gut. Ja, was war denn die spontanste Entscheidung, Michael, die du im letzten Jahr getroffen hast? Und hast du sie bereut?
Also überhaupt nicht. Meine spontanste Entscheidung im letzten Jahr war, mir ein E-Bike zu kaufen. Das ist wirklich innerhalb von 10 Sekunden im Geschäft entstanden.
Okay.
Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir dieses E-Bike angeschafft habe. Denn ich lebe hier in einer Gegend, wo schon einige Berge sind. Und es hilft mir gleichzeitig, ja, fit zu bleiben und gleichzeitig aber auch, ja, einfach auch unterwegs zu sein und vor allen Dingen mit meiner Frau mitzuhalten, die schon seit Jahren ein E-Bike fährt und ich hechle schon seit langer Zeit hinterher und das wollte ich einfach nicht mehr.
Ja, stark. Cool. Vielen Dank. Okay. Ja, dann legen wir jetzt auch thematisch los. Genau, zu Beginn. Lass uns doch auf den Deloitte, von Deloitte durchgeführten CPO-Survey 2025 blicken. Was sind dann da aus deiner Sicht die wichtigsten Erkenntnisse?
Also vielleicht fange ich mal ganz unten mit der Studienbasis an. Also diese Deloitte-Studie wird regelmäßig erhoben und es werden über 250 CPOs in über 40 Ländern gefragt. Ja, und ich glaube, das macht die Studie insgesamt wirklich zu einem ganz verlässlichen, Kompendium, was im Moment tatsächlich im Einkauf und auch international vor allen Dingen passiert. Die Kernerkenntnisse sind, dass fast 2/3 aller Unternehmen, die befragt wurden, eine Margenverbesserung über den Einkauf erwarten, also vom Einkauf erwarten. Das ist natürlich ein Thema, wo ganz, ganz spontan der Einkauf jetzt zukünftig eigentlich vom Kostenoptimierer zum Businesstreiber wird. Also eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Die andere wichtige Erkenntnis ist, dass die Digitalisierung explodiert. Also die Budgets dafür explodieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber ein großes Problem und das ist Talent. Talent ist der Engpass. Also es kommt ganz klar heraus, dass das Thema Fachkräftemangel im Einkauf schon angekommen ist. Also in der Studie wird gesagt, dass nur gut 4% aller CPOs vollständig auf die Fähigkeiten ihrer Teams vertrauen. Das ist jetzt eine kleine Zahl, die würde ich so nicht stehen lassen wollen, denn es kommt hinzu, gut 44% sind immerhin noch zufrieden mit der Leistungsfähigkeit ihrer Teams. Was aber ganz klar rauskommt, die größte Lücke ist Upskilling. Das heißt, wie werden zukünftig Mitarbeitende nicht nur im Bereich AI oder KI, sondern auch im Bereich insgesamt Technologie eigentlich weitergebildet? Und wie wird das Handwerkszeug im Einkauf eigentlich auch zukünftig vermittelt? Das sind, glaube ich, so die drei wesentlichen Erkenntnisse aus der Studie heraus. Ja, das ist mal so einfach mal, um einzuordnen, was die wichtigsten Erkenntnisse hieraus sind.
Wenn wir jetzt tiefer nochmal reinblicken in die Ergebnisse, wie steht es denn um den Stellenwert von Automatisierung und KI im Einkauf?
Das Zusammenspiel von KI und Automatisierung im Einkauf ist natürlich noch, ich würde mal sagen, ein wenig in den Kinderschuhen. Was ganz überraschend in der Studie gewesen ist und herausgekommen ist, dass die Top 3 Use Cases eigentlich genau das sind, was der Einkauf heute braucht. Das ist einmal das Thema Spend Analytics, also klares Dashboarding, RFX-Generierung, also alles, was mit RFPs, RFQs zu tun hat, und das Thema Vertragsanalyse. Das sind schon Themen, die ganz stark in Richtung KI und Automatisierung gehen. Hat mich selber überrascht, hätte ich jetzt noch nicht erwartet, offen gesagt. Aber der größte Werthebel hier ist, dass der Einkauf insgesamt dadurch bessere Entscheidungen treffen soll und kann. Das heißt aber auch, KI ersetzt den Einkäufer nicht, aber macht ihn besser. Ich glaube, das sind so die ganz wesentlichen Erkenntnisse aus der Studie.
Ja, okay. Wenn wir jetzt noch auf das Thema Talent blicken, das hast du ja jetzt auch kurz schon angesprochen. Für wie wichtig erachtest du denn hier das Zusammenspiel von Tech, also Technologie, und den Talenten, Talent?
Es wird zukünftig immer wichtiger werden. Ich stelle mir den Einkäufer oder die Einkäuferin zukünftig als Dirigent eines Orchesters vor. Das heißt, es sind verschiedene Instrumente, die zusammen agieren und die zusammen spielen. Und der Einkäufer oder die Einkäuferin als Dirigent muss nicht jedes einzelne Instrument spielen können, aber er oder sie muss hören, wenn zum Beispiel die Trompete falsch spielt, und entsprechend eingreifen. Ja, und dieses Bild vom Orchester ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, auch im Zusammenhang mit der Studie. Wie schaffen wir es zukünftig, unsere Mitarbeitenden so weit zu qualifizieren, dass sie genau das können, also zukünftig wirklich Dirigent zu sein, gleichzeitig aber auch die menschlichen Skills, die ja ganz, ganz wichtig im Einkauf gebraucht werden, weiter voranzutreiben.
Okay, ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, kann man sich gut vorstellen. Wenn wir jetzt da so ein bisschen, sagen wir, in die Glaskugel schauen, Michael, was würdest du sagen? Welche Einkaufsprozesse werden denn künftig ja von autonomen KI-Agenten gesteuert, und was bleibt bei Menschen?
Ich glaube, dass das schon etwas mehr ist als ein Blick in die Glaskugel, weil die Realität holt uns gerade mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit ein. Ich gehe davon aus, dass in einem Zeitraum von weniger als 3 Jahren, vielleicht sind es 5 Jahre, vollständig autonom Guided Buying laufen wird, also das gesamte Bestellwesen, die Rechnungsprüfung, der gesamte Bereich Spend Analytics, alles, was in den Bereich Supplier Risk geht, also auch zum Beispiel geopolitische Themen, die auf uns zukommen, werden heute schon teilweise automatisch überwacht. Insbesondere, da sind, glaube ich, die Kollegen aus dem Automobilsektor ganz stark Vorreiter. Weiterhin die Vertragsanalyse und alles das, was mit sogenannten RFX zu tun hat, also was RFPs, RFQs sind, die vollständig autonom laufen werden. Jetzt kommt natürlich zwangsläufig die Frage vermutlich von dir, Alex. Was bleibt denn dann beim Menschen?
Ja.
Ja, und ich gehe davon aus, dass beim Menschen alles das bleibt, was strategische Lieferantenbeziehungen angeht. Also, weil Vertrauen ist einfach menschlich. Ja? Vertrauen ist nicht KI. Komplexe Verhandlungen, die viel zu tun haben mit Psychologie, mit Kreativität, mit Kultur, auch mit Kultur in anderen Ländern. Die gesamte Beziehungsarbeit im Stakeholder-Management, also intern im Unternehmen, genauso wie extern. Und alles das, was ethische Entscheidungen angeht, zum Beispiel ein Make-or-Buy-Thema und das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das sind die 4 großen Dinge, die beim die immer Menschen bleiben. Das heißt, als Fazit würde ich sagen, dass 60-70% aller transaktionalen Tätigkeiten autonom laufen. Mhm. Ja? Und das befreit natürlich die einkaufenden Kollegen und Kolleginnen von allen diesen Themen, die einfach Zeitfresser sind, ja, und die im operativen Bereich angesiedelt sind. Ja, und das gibt natürlich auf der anderen Seite Freiräume. Nur, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, und da müssen wir, glaube ich, drüber reden, was ist mit den Skills?
Ja, okay. Ist eine super Überleitung. Das wäre jetzt meine nächste Frage, wenn wir jetzt da auf die Skills blicken, also so ein Skillset für den Einkauf in diesem Jahr und auch aufs nächste Jahr schauen. Hat der Einkauf denn ja jetzt schon ein Skillproblem? Wie würdest du das einordnen?
Also ich gehe davon aus, dass der Einkauf heute schon ein Skillproblem hat. Er hat aber vor allen Dingen ein Fachkräfteproblem. Ich sehe auch heute in meiner Tätigkeit nicht, dass meine Mitarbeitenden beispielsweise ein Skillproblem im eigentlichen Sinne haben, aber wir müssen sie darauf vorbereiten, wie gehe ich entsprechend mit AI um. Natürlich muss ich, und das ist in erster Linie ein Transformationsproblem, die klassischen Skills sind nicht in allen Bereichen mehr da. Also gerade die Themen wie Verhandlungen, klassisches Supplier-Management, Category-Management, klassische Lieferantensteuerung. Hier fehlt die Brücke zur digitalen Welt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, wir haben exzellente Einkäufer, die auch fantastisch verhandeln. Aber dennoch, glaube ich, können wir sie in vielen Bereichen noch im Zusammenspiel mit KI entsprechend weiterbilden. Also Skill-Problem, ja, aber differenziert. Das wäre meine Antwort darauf. Ich sehe auch in anderen Bereichen in Unternehmen und dadurch, dass ich natürlich auch viel in Unternehmen rumgekommen bin, in meiner Eigenschaft als Berater, sehe ich, dass die eigentlichen klassischen einkäuferischen Skills, die ich brauche, die etwas zu tun haben mit Verhandlungstechnik, die vielleicht was zu tun haben mit Lieferanten, die was zu tun haben mit strategischem Einkauf, die was zu tun haben mit, ich schaue mir mal die Zahlen meines Lieferanten an, ist da eigentlich für mich noch ein strategischer Partner? Das kommt häufig zu kurz und wird auch nicht an den Universitäten gelehrt. Ja. Und das ist Wissen, was ich mir on the job und später in der eigenen Weiterbildung holen muss.
Okay. Ja, leuchtet ein. Eine kurze Nachfrage da noch von mir, da hatten wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Zur Einordnung, wie groß ist denn bei dir das, sagen wir, das Team im Einkauf bei Deloitte?
Genau, also mein Team im Einkauf besteht insgesamt aus 21 Kolleginnen und Kollegen, die mit mir gemeinsam das Thema machen. Zum Einkauf bei Deloitte in Deutschland gehört auch der Bereich Flottenmanagement und der Bereich Travel. Im direkten Einkauf, operativen Einkauf, taktischen und strategischen Einkauf sind insgesamt 9 Kolleginnen verortet.
Ja. Okay. Nee, vielen Dank, Michael.
Gerne, bitte.
Ja, super, Michael. Jetzt sind wir ja schon voll drin im Weiterbildungsthema. Jetzt würde mich einmal extrem interessieren, also dadurch, dass du auch einfach diese verschiedenen Blickwinkel mitbringst, wir werden nachher nochmal genauer drauf kommen, aber einfach durch deine Rolle bei Deloitte, auch deine Beratungserfahrung und dann noch, was du, das Unternehmen, das du gegründet hast, du hast da vermutlich einen ganz guten Überblick. Wie ist denn der Status quo, was jetzt die Weiterbildung im Einkauf anbetrifft? Wie regelmäßig bilden sich Einkäufer weiter? Wie sind da die Gegebenheiten?
Also ich kann es natürlich, ich spreche es mal aus ungefähr 20 bis 25 Einkaufsprojekten, die ich in den letzten 15 Jahren als Berater gemacht habe. Und genau deshalb, oder das ist einer der ganz wesentlichen Gründe, warum ich meine kleine PEXA-Akademie gegründet habe. Es war auch eine gewisse Frage der Frustration. Ich habe gesehen, dass in der Regel die KollegInnen in den Bereichen nicht das Skillset mitbringen und das Handwerkszeug mitbringen, das ganz typische, ureigenste Handwerkszeug mitbringen, was du als Mensch im Einkauf brauchst. Daraus ist zunächst mal eine ja, eine Wissensplattform entstanden. Aus dieser Wissensplattform, die ich weiter entsprechend nach vorne weiterentwickelt habe, sind E-Learnings entstanden. Aus diesen E-Learnings ist irgendwann meine Akademie entstanden. Bis heute noch eine reine virtuelle Akademie. Ein Teil auch getriggert, auf, einfach auf Basis nicht vorhandener Formate am Markt. Natürlich gibt es heute hervorragende Weiterbildungsinstitute. Ja, und die am Markt präsent sind, die auch bekannt sind, die in erster Linie aber nicht E-Learnings anbieten, sondern die in erster Linie tatsächlich Seminare anbieten, die zum einen teuer sind, die wirklich auch für die Unternehmen relativ teuer sind. Mhm. Ja, und ich habe gesagt, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass auch jeder Mensch im Einkauf die Möglichkeit bekommt, sich zu kleinen Kosten in Anführungsstrichen zu jeder Zeit 24/7 weiterbilden kann, nicht auf die Weiterbildungsangebote von Unternehmen angewiesen ist und einen kleinen Geldbetrag in die Hand nimmt, um sich selber weiterzubilden oder dieses Angebot entsprechend auch für Unternehmen mit abzubilden. Und genau das habe ich gemacht.
Okay, alles klar. Und da hast du auch das ist auch ein Bedarf, den du einfach so aus dem Markt wahrgenommen hast, dass dieses digitale Modell einfach gefordert wird von den Einkäufern, von den Unternehmen, um sich da auch einfach leichter, kostengünstiger weiterzubilden. Weil es klar, es gibt natürlich auch Vorteile, eine Präsenzweiterbildung vielleicht zu machen, aber es gibt natürlich auch ganz viele Vorteile dieser digitalen Plattform.
Absolut. Also ich glaube, dass eins das andere nicht ersetzt, ja, sondern dass sich beides wirklich ergänzt. Ja, das sehe ich auch in meiner täglichen Arbeit und auch in Gesprächen mit Weiterbildungsakademien, die auch schon Interesse natürlich an meinen E-Learnings haben und sie vielleicht komplementär sogar mit anbieten möchten. Auf der anderen Seite bin ich selber, das darf ich, glaube ich, nennen, für den BME in einigen Bereichen tätig und Trainer für insbesondere, was das Thema Fortbildung im Bereich KPIs, also Dashboards etc. angeht. Da machen wir im Oktober unter anderem ein ganztägiges Seminar. Also das schließt sich nicht gegenseitig aus. Ich glaube, man braucht einfach beides. Aber nach meiner Wahrnehmung ist der Markt gut dafür, beides miteinander zu kombinieren. Und genau das tue ich.
Okay, alles klar. Und kann ich mir das PEXA-Modell so ähnlich vorstellen als klassischer Consumer, wenn ich zum Beispiel mir eine App runterlade, um jetzt irgendwie nebenbei ein bisschen Spanisch zu lernen, wo ich so ganz kurze Sessions dann irgendwo, wo ich 15, 20 Minuten irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, in der Bahn sitze oder so, das irgendwie abarbeiten kann? Wie ist da der Use Case? Wie ist das in den Arbeitsalltag oder in den Alltag der Zielgruppe dann eingebaut?
Genau, also ganz bewusst haben wir so kurze Learning Shots gemacht. Ich nenne sie einfach mal so. Sie gehen etwa 15 bis 20 Minuten. Das ist etwas, was ich auch in der Mittagspause machen kann. Ja. Interessanterweise, und das war gar nicht so beabsichtigt, sagen neueste Studien, dass genau diese kurzen Learning Shots von 15 bis 20 Minuten hervorragend geeignet sind, um sich schnell Wissen anzueignen. Wir kombinieren das bei PEXA zusammen mit entsprechenden Download-Möglichkeiten von Arbeitsblättern beispielsweise. Wir haben kleine Kontrollmechanismen in die E-Learnings eingebaut, damit ich nach jeder Lektion genau sehe, wo ich stehe. Also ich muss hier so einen kleinen Wissenstest machen bekomme dann genau mein Ergebnis. Entsprechend am Ende jedes Kurses dazu auch noch ein entsprechendes Zertifikat. Aber ja, interessant ist, dass das, was wir ursprünglich mal ganz anders konzipiert hatten, genau heute das Lernen widerspiegelt, was nachgefragt wird.
Okay, ja, sehr schön. Und kann man das irgendwie benennen, welche Themen das sind, die ihr da mit PEXA abdeckt bisher? In welchen Bereichen? Wie ist das schon vollumfänglich, in den kompletten Einkauf? Oder habt ihr da Bereiche, auf die ihr euch besonders spezialisiert in der Weiterbildung?
Genau, also wir haben entsprechend alle wesentlichen handwerklichen Einkaufsthemen abgebildet. Ein großes Thema nimmt sehr viel Raum ein. Also es sind insgesamt 163 E-Learnings, die PEXA anbietet in 7 Kompetenzbereichen. Einer davon ist das Thema Verhandlungstechnik. Verhandlungstechnik nimmt einen sehr, sehr großen Raum ein. Das heißt also, wie bereite ich eine Verhandlung vor? Wie verhalte ich mich in einer Verhandlung? Wie bilde ich meine Verhandlungszonen? Also klassische ZOPA, also Zone of Possible Agreements beispielsweise. Ich bilde auch Harvard-Themen ab, also das klassische Thema Bettner, bis hin zu, wie präsentiere ich mein Verhandlungsergebnis auch an mein Management. Also das nimmt einen ganz, ganz breiten Raum ein bei PEXA. Okay. Einfach auch aus der Praxis, aus meiner eigenen Praxis und der Praxis meiner Begleiter, die mich hier unterstützt haben, für den Einkauf konzipiert. Wir machen Themen wie Lieferantenmanagement, Vertragsmanagement im Einkauf, natürlich alle klassischen Einkaufsmethoden der Preisbildung, alle Methoden, wie schaue ich meinen Lieferanten von der Finanzseite beispielsweise an. Ich muss jetzt hier nicht schauen, wie funktioniert eine G&V oder eine Bilanz, aber ich brauche mindestens das Wissen über 4, 5 Kennzahlen bei meinem Lieferanten, um beurteilen zu können, ist er eigentlich finanziell stabil. Ja, und das in einem Quick-Check. Also das sind zum Beispiel Themen, die wir machen und die PEXA anbietet.
Okay, alles klar, super. Und wo ich jetzt noch kurz nachfragen möchte, du hattest ja vorher angesprochen, wie weit deiner Meinung nach Automatisierung in 3 bis 5 Jahren oder autonome Prozesse irgendwie schon gehen können. Wenn ihr jetzt so einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Verhandlungen habt auch, wie siehst du es da? Also ich weiß, dass es ja einige Systeme und Konzepte gibt, wo zumindest im indirekten Einkauf bei geringeren Volumina so ein KI-Verhandler schon irgendwie aktiv ist. Wie siehst du das gerade im Bereich Verhandeln, wenn du ja gleichzeitig auch sagst, dass der menschliche Faktor immer extrem wichtig bleiben wird?
Genau, also was wir heute schon machen, und das machen wir natürlich auch bei Deloitte, dass wir unseren Mitarbeitenden über KI-Tools Möglichkeiten an die Hand geben, einen Ablauf zum Beispiel zu kreieren für eine Verhandlung. Und auch in einem interaktiven Modus zu schauen, was sind mögliche Verhandlungsszenarien, die ich spielen kann. Was es aber nicht ersetzt, ist das Gespür, die Psychologie im richtigen Moment auch die richtige Frage zu stellen oder vielleicht auch mal gar keine Frage zu stellen, vielleicht auch mal typische Verhandlungstechniken anzuwenden wie Schweigen. Ja, und wenn es nur 2 oder 3 Sekunden sind, die einen extremen Druck auf das Gegenüber beispielsweise ausüben können. Das sind Dinge, die man on the job lernt natürlich. Das sind Dinge, die man auch bei PEXA lernt. Aber in der Kombination mit modernen KI-Tools brauche ich immer mein Grundlagenwissen und setze einfach das KI-Wissen obendrauf und lasse mich dabei unterstützen und bin dann gleichzeitig wieder derjenige, der das orchestriert. Ja, und da bin ich wieder ganz am Ausgangspunkt über das, was wir gesprochen haben, weil ich gehe davon aus, Yannick, dass im Einkauf selber etwa 25-30% der Jobs, wie wir sie heute kennen, wegfallen wird.
Okay. Ja, meine Hausnummer auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und das bedeutet aber auch für die Menschen im Einkauf, dass wir brauchen nicht weniger Menschen in den Einkaufsabteilungen. Ich glaube einfach, dass wir besser weitergebildete und ausgebildete Menschen haben, weil wir haben hier ein Fachkräfteproblem. Bin ich wieder ganz am Anfang auch in der Deloitte-Studie. Mhm. Und wir haben natürlich hier ein Skill-Problem. Und ich glaube, das war jetzt auch mal ein guter Twist in die Richtung, das noch ein bisschen tiefer zu legen.
Ja, nee, doch, auf jeden Fall. Jetzt sind wir bei der Recherche zu der heutigen Episode auch auf das PACE-Modell gestoßen. Ja. Das ist ein Modell, das du wohl auch selbst im Deloitte-Einkauf nutzt. Erzähl uns doch gerne mal dazu ein bisschen, was da dahinter steckt.
Ja, stark, also erstmal stark, dass ihr es gefunden habt bei der Recherche. Es ist gar nicht so einfach zu finden. Das PACE-Modell ist ein Vorgehensmodell, was ich anwende oder was man relativ leicht anwenden kann, um eine Preiserhöhung abzuwehren. Und okay. Ganz, ganz konkret habe ich das für diesen Anwendungsfall erarbeitet. Drüber steht Preiserhöhung wirksam aushebeln. Das Problem ist, wenn ich im Einkauf erst dann reagiere, wenn die Preiserhöhung schon in meinem E-Mail-Postfach liegt, da habe ich im Grunde schon verloren. Weil das Unternehmen, was mir die Preiserhöhung schickt, hat sich über Wochen, Monate genau darauf vorbereitet. Das hat ein Narrativ gesetzt, ja, und der Lieferant hat es einfach strategisch vorbereitet, hat Benchmarks selektiert, hat sich Storylines überlegt, was sind die Gründe? Mal abgesehen davon, dass es im Moment vielleicht ganz einfache Gründe gibt, wie eine einfache Preiserhöhung aufgrund von Mineralöl ist ja völlig unklar ist, warum das so ist, zumindest aus einer klaren einkäuferischen Sicht, habe ich mal versucht, das so zu objektivieren, eine Preiserhöhung einfach in vier Phasen zu behandeln. Das heißt, die allererste Phase ist die P-Phase, das steht für Prepare. Hier geht es darum, dass ich Frühindikatoren erkenne, dass ich Kostentreiber schon verstehe, bevor mein Lieferant mir seine Story versucht zu verkaufen. Das heißt, ich baue eine Ausgangsbasis auf für meine Argumentation, bevor die Ankündigung vom Lieferanten kommt. Das ist also meine eigene Prepare-Phase. Und ich habe eine Umfrage gemacht bei LinkedIn und gefragt, okay, wer bereitet sich denn so vor? Ja, und spannenderweise bereiten sich 80% aller einkaufenden Personen vor, zumindest laut dieser Studie, laut meiner Umfrage. Ja. Und ich würde das mal ganz stark, sagen wir mal, zumindest in Zweifel stellen.
Okay. Ja. Und ist dieses Pace-Modell auch Teil des PEXA-Kosmoses als Lehrinhalt?
Auf jeden Fall, ja. Also es gibt einige Learnings, die genau darauf abzielen. Wie gesagt, es ist P für Prepare, danach kommt die A-Phase, das ist die Analysephase. Das heißt, hier trenne ich Fakten von Annahmen. Ja, die wichtigste Regel ist, tappe nicht in die Begründungsfalle. Ja, und das heißt, ich lehne erstmal ab, ohne vorschnell nach Begründung zu suchen. Das heißt, hier sagt der Einkäufer oder ich oder die Einkäuferin zur Preiserhöhung nein. Ganz einfach. Ja, das heißt, wenn ich sofort ablehne, muss ich erstmal nicht vorstellen nach Begründung suchen, sondern ich habe Zeit, meine Story vorzubereiten.
Ja, okay, total spannend. Wie ist es mit den Lieferanten? Wie reagieren dann die in so einer Situation, wenn die erstmal ein einfaches Nein zu hören bekommen?
Offen gesagt, irritiert. Genau das ist, womit nicht gerechnet wird, sondern es wird damit gerechnet, dass Begründungen kommen, das verstehen wir nicht, weisen Sie uns das mal nach und so weiter und so fort. Aber ich bin dann, wie gesagt, hier sofort, laufe ich in das Narrativ rein, weil natürlich der Lieferant hier seine 10 Begründungen, warum das so ist, schon längst vorbereitet hat. Mhm. Ja, und wenn ich Nein sage, kommt oft einfach wirklich diese leicht irritierte, das verstehen wir nicht. Und dann ist man wirklich in der Kommunikation. Und das bringt mich auch zum Punkt C im PACE-Modell. Das ist C steht für Communicate. Ich setze hier ein einfaches Gegennarrativ. Nicht emotional, nicht reaktiv, sondern einfach strukturiert. Denn wer die kommunikative Führung hat in einer solchen Diskussion, der bestimmt die Richtung. Und viele Preiserhöhungen setzt der Lieferant durch, weil er sie einfach kommunikativ geschickt verpackt hat, aber nicht, weil sie berechtigt sind. Ja, und das versuche ich hier entsprechend auszuhebeln. Mhm. Ganz am Ende kommt natürlich das Thema Execute. Ich muss es irgendwie hier auch umsetzen können. Ich möchte natürlich aber auch Verbindlichkeit erzeugen. Ich möchte aber auch das Timing steuern und eine Entscheidung so herbeiführen und die Ergebnisse absichern, dass es für mein eigenes Unternehmen natürlich den höchsten Effekt hat. Ja, und das heißt, in diesem PACE-Modell zeige ich nochmal auf, wie dieses Thema Execute läuft. Und wir machen auch bei Deloitte mit diesem Modell, was ich natürlich auch an meine Mitarbeitenden entsprechend weitergegeben habe, wie es auch oft Schulen, wirklich gute Erfahrungen.
Okay. Ja, sehr gut. Echt ein spannendes Konzept auch. Nee, vielen Dank. Dann würde ich sagen, blicken wir jetzt noch ein bisschen auf die Doppelrolle, die du inne hast. Da übernimmt dann wieder der Kollege.
Genau, dann lege ich wieder los hier. Geht's weiter, Michael? Ja, jetzt haben wir ja schon viel erfahren über deine Doppelrolle. Also einmal Bereichsleiter Einkauf bei Deloitte und Gründer der PEXA Academy.
Was ich mich hier frage, ja, wie verträgt sich denn das, wie auch im Hinblick ja auf deinen Workload?
Ja, also ich glaube erstmal grundsätzlich, die Arbeit ist ja gemacht. Das heißt, meine E-Learnings sind entwickelt und sie sind am Markt. Also ich glaube, da ist jetzt im Moment, wir entwickeln sie natürlich weiter, aber das ist ein anderer Hintergrund. Ich sehe da drin keinen Widerspruch, die Leute übrigens auch nicht, weil sonst dürfte ich es auch ja nicht offiziell machen, denn ich brauche natürlich hier natürlich auch die Freigabe durch das Unternehmen und die habe ich. Es gibt aber einen weiteren Punkt, Alex. Ich bin ja sehr stark in der Praxis drin, ja, und ich sehe natürlich täglich, was fehlt. Also, oder was passiert auf der Lieferantenseite, auf der Unternehmensseite. Ich habe natürlich ein gutes Marktverständnis auf der einen Seite. Ich sehe aber auch, welche Skills sind nicht da oder was muss zukünftig noch weiterentwickelt werden. Und das nicht nur aus der Brille heute, sondern ja auch aus der Brille von vielen Projekten, die ich im Mandantenbezug machen durfte. Bei Deloitte. Und als Gründer muss ich schnell sein, pragmatisch denken. Und das macht mich ja auch als Einkaufsleiter besser. Also insgesamt, ja, natürlich ist der Workload intensiv, aber er ist natürlich auf der Deloitte-Seite viel, viel intensiver. Aber ganz klar, durch mein Background, dass ich auf der einen Seite operativ immer noch tätig bin, gleichzeitig aber aus dem Consulting komme, sehr, sehr viele Lieferantenverhandlungen geführt habe, Lieferketten gesteuert habe, Transformation von außen begleiten durfte, habe ich so viel eigenes Wissen aufgebaut, dass es also hier eher eine Befruchtung ist, aus meiner Sicht, in meinem Job, als wirklich eine Belastung.
Ja, okay. Ja, nee, vielen Dank. Spannend. Ja, lass uns jetzt noch mal genauer auf die Leute blicken. Wie macht ihr denn dort das Talent Development? Kannst du uns dazu ein bisschen was noch erläutern?
Also ganz, ganz konkret, was wir in meinem Bereich zumindest machen und für den kann ich, glaube ich, am besten sprechen, ist, wir machen so Learning Sprints, das heißt kurze, intensive, im Alltag eingebettete Learnings, teilweise auch einfach on the job, in Verhandlungen, auch mit Praktikanten, auch mit Auszubildenden. Wir nehmen sie mit in Gespräche beispielsweise. Wir setzen strukturierte Methoden ein, die auf der einen Seite natürlich AI-Methoden sind, aber auch, wie ich schon gerade erläutert habe, Pace für Verhandlungen. Wir machen cross-funktionale Projekte mit IT, mit Finance, mit Operations. Das heißt, interne Stakeholder-Weiterbildung ist ja auch extrem wichtig. Denn ich sag mal, Einkaufswissen ist ja nicht nur für jemanden wichtig, der im Einkauf ist, sondern vielleicht auch für jemanden, der in der IT ist, vielleicht für jemanden, der im Bereich Finance ist, um eine Lieferantenseite besser zu verstehen oder auch im Bereich Operations, um zu sehen, wie gehe ich denn eigentlich end-to-end im Vendor-Management entsprechend um. Ja? Und das ist etwas, was wir im Bereich Einkauf machen. Und natürlich schauen wir auch, dass wir uns aus unserem eigenen Pool, und wir haben natürlich sehr, sehr tolle, gute Consultants im Unternehmen, da holen wir uns eigentlich jeden Tag tagesaktuelles Wissen ab für interne Projekte. Das heißt, wir setzen auch in Projekten, die wir intern haben, unsere eigenen Kollegen ein. Wir nutzen die Tools, die Deloitte entwickelt, nach dem Motto Drink Your Own Champagne. Ja, und das ist wirklich Champagner, den wir da einsetzen dürfen. und darüber freue ich mich sehr, weil wir eine extreme Bandbreite in diesem Unternehmen haben.
Ja, okay. Spannend. Wie kann man sich das dann noch vorstellen, so in der Umsetzung? Also gibt es da, sagen wir mal, so Patenschaften, sage ich mal, für gewisse Funktionen oder Bereiche?
Patenschaften haben wir in dem Sinne noch nicht umgesetzt. Wir haben natürlich eine sehr, sehr gute interne Vernetzung und das natürlich auch international. Also wir sind als Deloitte Procurement in Deutschland natürlich eingebunden, auch im internationalen Kontext, mit der Deloitte sogenannten Global Organisation. Das ist das Core Procurement, wo wir auch ganz konkret für verschiedene Warengruppen, kann man schon fast Paten nennen, Abgesandte zur Verfügung stellen, die auch international, im internationalen Kontext in diesen Warengruppen mitarbeiten. Ja, und das ist natürlich eine Befruchtung, die aus Deutschland auch international geht und vice versa natürlich auch von global wieder zu uns runterkommt.
Ja, okay. Jetzt noch eine Zwischenfrage, danach kommt auch Yannick wieder mit seinem Blog. Mich würde jetzt noch interessieren, kannst du da ein bisschen, wenn wir ein bisschen über den Tellerrand schauen, also auch in eure anderen Landesgesellschaften im Ausland, ist das anders einmal? Also zum einen fehlen da auch die Fachkräfte so dermaßen und wird das Thema Weiterbildung da anders nochmal gedacht oder adaptiert vom deutschen Modell?
Das ist eine Frage, die kann ich so nicht beantworten. Warum nicht? Das Modell funktioniert einfach anders. Die Member-Firm-Struktur von den klassischen Big Four ist da etwas anders aufgestellt. Natürlich haben wir für Fachthemen übergeordnete Gremien. Wir haben ja beispielsweise auch eine eigene Universität in EMEA. Die ist in der Nähe von Paris, wo wir unsere Mitarbeitenden hinschicken können. Die Leute, das habt ihr auch in der Presse gelesen, hat jetzt einen Zusammenschluss von verschiedenen Member Firms innerhalb von Europa, Middle East und Asien zu die Leute im Meer. Da entsteht ein ganz, ganz großes Konstrukt, ein ganz, ganz wesentlicher Schritt in die Zukunft, glaube ich. Ganz, ganz wichtig. Wir werden sehen, wie wir dort dann auch zukünftig unser Learning aufstellen. Klar, keine Frage. Und wie wir auch Wissen entsprechend transferieren. Aber da sind wir noch ganz am Anfang. Das wird sicherlich noch einige Jährchen dauern.
Ja, okay. Nee, vielen Dank. Aber das kam mir jetzt so spontan noch einfach die Nachfrage, wie es denn in den anderen Landesgesellschaften aussieht. Aber vielen Dank, Michael.
Gerne. Bitteschön, Alex.
Super. Dann kommen wir jetzt so langsam ans Ende und wir wollen ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch immer irgendwie möglichst konkret was mitgeben. Und das ist jetzt in dem Fall sogar ein bisschen zweigeteilt. Einmal würde mich extrem interessieren, wenn wir uns jetzt die Verantwortlichen einer Einkaufsorganisation oder einer Abteilung anschauen. Welche Tipps habe ich denn oder hast du denn für die, wie bringe ich mein Team weiter? Wie stelle ich mein Team jetzt vor diesen ganzen neuen Themen? Wie mache ich quasi aus dem klassischen Einkäufer den Dirigent, der diese KI-Systeme oder automatisierten Prozesse zukünftig mal steuern kann?
Also ich würde hier 5 Punkte gerne nennen wollen. Zunächst denke ich, ist es wichtig, mal zu schauen, wo besteht, mal die Basis schaffen, einfach sprich Skill Assessment machen. Wo stehen denn eigentlich, wo stehen eure Teams im Bereich Digitalisierung, im Bereich Technik, im Bereich Soft Skills? Followers setzen nicht KPIs ein, aber wenn ihr es treiben könnt und entsprechend im nächsten Schritt auch budgetäre Themen mit aufnehmen können, zu sagen, okay, ich investiere in Fortbildung. Ja, also Beispiel, heute werden ungefähr 2-3% der Einkaufsbudgets für Weiterbildung eingesetzt. Das ist natürlich nicht viel, das ist relativ wenig. Wir dürfen hier, glaube ich, denken in Investitionen in unsere Kolleginnen mit messbarem ROI. Ja, das ist keine Kostenposition. Fortbildung ist tatsächlich notwendig. Ja, und wenn ich dann zurückgehe, dass nur 4% aller CPOs weltweit davon ausgehen, dass ihre Leute heute den Job machen können, den sie brauchen, und vielleicht nur 40-45% sagen, naja, das wird so einigermaßen funktionieren, haben wir natürlich hier ein Thema. Das heißt, Skill Assessment machen, schauen, wo stehen wir. Klar definieren, Digital ist Nummer 1 Entwicklungsfeld. Ja? 1b ist zu schauen, ist das Handwerkszeug vorhanden? Ist das einkäuferische Handwerkszeug da? Aber Digital ist einfach der Enabler. Ja, da müssen wir gucken, in welcher Reihenfolge man das entsprechend macht. Ich würde meinen Kollegen empfehlen, keine großen Learnings zu starten, sondern wirklich auf Micro-Learnings zu gehen, ja, und Learning-Sprints zu machen. Klar, jetzt muss ich natürlich PEXA empfehlen, keine Frage. aber 2 Tage Seminar pro Jahr sind vermutlich weniger wirksam als tägliche Learning-Sprints mit Micro-Learnings, die ich immer machen kann. Ja, wie du schon auch gesagt hast, Yannick, ne, in der Bahn. Vielleicht auch abends einfach zu Hause. Ne? Wir haben alle Familien. Das ist, ne? Wann habe ich denn Zeit dafür? Ja, wenn mein Kind schläft, habe ich vielleicht Zeit dafür, vielleicht mich abends eine halbe Stunde hinzusetzen. Und genau dafür ist PEXA auch gemacht. Und ich glaube, dass meine Kolleginnen auch die entsprechende Kultur dafür aufbauen sollten. Das heißt, auch Experimentieren erlauben, auch Fehler beim Lernen akzeptieren und auch Fehler zulassen. Ja, aber und dadurch auch erkennen, wo ist Handlungsbedarf. Das wären so meine 4, 5 Punkte für die Verantwortlichen in den Unternehmen. Mhm.
Okay, und wenn wir jetzt noch auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schauen, die nicht in dieser Personalverantwortungsposition sind, wie kann ich mich denn selber fit machen für die Themen, die heute und zukünftig noch wichtiger werden?
Punkt Nummer 1, eine AI, Claude und Co. nicht als Google-Ersatz verwenden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das tun tatsächlich 90% aller Menschen. Sie möchten natürlich gerne AI-Tools ausprobieren, ja, aber das ist nicht das neue Excel und es ist auch nicht das neue Google, sondern wir haben es hier mit agentischen AI-Tools zu tun, die extrem mächtig sind und sich dahingehend wirklich auch weiterzubilden und es auch auszuprobieren, ja, auch in den Unternehmen es auszuprobieren. Das wäre gleichzeitig auch mein Appell nochmal an die Kollegen, sagen, lasst eure Leute wirklich da mal ran, ja, und schaut, dass ihr intern entsprechende Budgets dafür bekommt. Mhm. Wichtig wird es auch sein, zukünftig bessere Geschichten zu erzählen, in Anführungsstrichen. Wenn ich meine Daten besser verstehe und auch Narrative brauche, wie zum Beispiel in so einem Pace-Modell, muss ich auch ein bisschen mehr Consulting-Skills vielleicht aufbauen, um Daten mit Geschichten zu verbinden und gleichzeitig Geschichten mit Daten zu erzählen. Das sind Skills, die heute einfach fehlen. Ich muss das Business meiner internen Kunden verstehen, denn der reine Besteller hat keine Zukunft. Der Businesspartner, der ich werden möchte im Unternehmen, der schon. Und ganz wichtig, KI ist ein Werkzeug und keine Bedrohung. Es wird meine Kollegen und euch im Einkauf nicht ersetzen, sondern nur die, die sich damit heute nicht auseinandersetzen, werden vielleicht irgendwann mal ersetzt werden. Also heißt das, bildet euch weiter in diesem Bereich. Denn ich sagte schon, leider, ich vermute, dass 30-40% der Jobs so nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Aber dadurch werden keine Menschen obsolet, sondern ich muss mir mehr Wissen aneignen, um auch der Dirigent im Unternehmen zu wissen. Und da würde ich an alle meine Kolleginnen an der Basis im Einkauf appellieren, sich hier wirklich schnell weiterzubilden.
Alles klar. Ja. Super.
Dann vielleicht last but not least, versucht Brückenbauer zu sein im Einkauf. Das wäre mein Appell, und interdisziplinär zu netzwerken. Lernt diese Themen heute, damit ihr zukünftig auch der Dirigent sein könnt. Das ist vielleicht nochmal so ein bisschen das Fazit. Mhm.
Ja, das daraus. Ist
und vor allen Dingen, bleibt neugierig.
Das sowieso. Ja, dann von meiner Stelle vielen lieben Dank, Michael, dass du heute dabei warst. War ein sehr spannender Einblick in eine Thematik, die natürlich vor allem in der heutigen Zeit absolut relevant ist. Und ich glaube, wir haben hier mit dir irgendwie verschiedene spannende Blickwinkel abdecken können.
Ja, vielen Dank, Janik. Mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Ja, und vielen Dank für die Einladung und für das extrem sympathische auch Miteinander. Und ja, wenn ich hier ein bisschen hilfreich sein konnte, sehr gerne.
Auf jeden Fall, vielen Dank.
Ja, Michael, auch von mir. Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke in den Einkauf bei Deloitte und aber auch in die Arbeit von dir bei PEXA und das Angebot. Ich kann mich nur anschließen, war sehr spannend, sehr sympathische Unterhaltung. Vielen Dank. Und auch ja, tolle Schlussworte von dir. Ich fand, das hat es nochmal gut auf den Punkt gebracht. Ja.
Ja, vielen Dank, Alex. Es hat mich auch wirklich sehr, sehr gefreut. Und ja, klasse. Also ich finde es schade, dass die Zeit jetzt schon rum ist. Ich hätte mich noch gerne länger mit euch
darüber. Ja, das ist echt verflogen.
Aber
dieses
das nehmen
Mal,
wir vielleicht auf jeden Fall. Vielleicht machen wir es mal off-site irgendwann. Und genau. Ja, vielen Dank.
Sehr gern. Ja. Hm? Nee, klasse. Super. Für euch da draußen, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und folgt uns auf LinkedIn. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Einkaufssache, der Podcast für Einkauf und Supply Chain Management von Beschaffung Aktuell. Eine Produktion der Konradin Mediengruppe. Redaktion und Moderation Alexander Gölz und Yannick Schwab.